Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist die Jahreslosung für 2022, Johannes 6, Vers 37, und ich lese den gesamten Vers, nicht nur die zweite Hälfte. Und er lautet: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder in der Luther-Übersetzung, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Brüder und Schwestern, in drei Teilen wollen wir an dieses Wort herangehen. Und ich bin davon überzeugt, dass man das Wort gar nicht richtig verstehen kann, ohne den Zusammenhang. Und deswegen möchte ich im ersten Drittel den Zusammenhang schildern. Wir befinden uns ja im sechsten Kapitel, ein sehr langes Kapitel im Johannesevangelium. Und dieses Wort der Jahreslosung ist ja einer langen Rede, einer der längsten Reden, die uns von Jesus überhaupt überliefert sind, entnommen, der sogenannten Brotrede. Und die werden wir uns dann jetzt gleich mal etwas näher angucken. Im zweiten Teil will ich dann über die Einheit vom Vater und Sohn sprechen. Das kommt hier sozusagen am Rande thematisch vor, dass der Vater dem Sohn Menschen gibt und dass der Sohn von diesen Menschen, die ihm der Vater gibt, niemanden abweist. Wir sind also hier in einem sehr vertrauten Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Und darüber wollen wir auch nachdenken. Und im dritten Teil möchte ich über die Arme Jesu sprechen. Der hat Arme. Und mit denen macht er einiges. Und das ist ganz erstaunlich, wenn man sich einmal mit den Armen Jesu beschäftigt, was einem da für Einblicke und Durchblicke kommen. Also die drei Teile scheinen zunächst wenig miteinander zu tun zu haben, aber ich hoffe, dass sich doch aus den Mosaiksteinen hier ein ganzes Bild ergibt. Fangen wir also erstens an mit dieser Brotrede. Da folgen natürlich viele, viele Leute Jesus nach, nachdem er dieses Speisungswunder vollbracht hat. Das steht am Anfang des sechsten Kapitels im Johannesevangelium, die Speisung der 5000, und es waren ja in Wirklichkeit noch mehr als 5000, weil es hier ja nur mit den 5000 um die Männer geht. Die folgten also alle Jesus nach. Natürlich mit Absicht, mal wieder schön gesättigt zu werden, aber auch mit politischer Absicht. Jetzt haben wir endlich jemanden, der in Gottes Auftrag zu uns gekommen ist und der in der Lage ist, die Römer rauszuschmeißen. Also, Jesus konnte sich in dieser Zeit nicht beschweren über mangelnden Zulauf. Aber er blickt wie immer etwas tiefer und er sagt: Ich sage es jetzt mal etwas salopp: Leute, ihr kommt zu mir und ihr folgt mir nach, nicht deswegen, weil ihr das Speisungswunder wirklich verstanden habt, sondern weil ihr körperlich satt geworden seid und denkt, ich bin jetzt hier der neue Brotkönig, der euch satt macht und der euch alle Beschwerden des Lebens vom Halse hält. Also eine große Ernüchterung. Und ja, wie so oft, bei diesen Gesprächen und Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, in die Jesus da hinein verwickelt wurde, sucht er einen Anhaltspunkt. Seine geistliche Deutung des Speisungswunders an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dann kommen tatsächlich einige auf die Idee, ihn zu fragen, ja, was sollen wir denn tun, um Himmelsbrot, um geistliche Speise zu kriegen? Das ist ja eine gute Frage. Viele denken nur, der Leib braucht Nahrung und denken nicht daran, dass die Seele auch Nahrung braucht. Haben wir im letzten Jahr der Seele genug Nahrung gegeben, damit sie wachsen kann? So wie Petrus. Ohne dein Wort will ich überhaupt nicht mehr leben. Ich brauche dich von früh bis Abend. Oder wie wir gesungen haben, ich will streben nach dem Leben. Ich brauche dieses Lebensbrot. Haben wir unsere Seele satt gemacht? Wenn nicht, sollten wir im neuen Jahr sie sehr satt machen. Viele von uns kennen ja den kleinen Prinzen von Saint-Exupéry. Ich habe mich jetzt nochmal mit dieser Gestalt, mit diesem sehr interessanten, leider früh verunglückten und verstorbenen Franzosen beschäftigt. Da hat er nicht nur den kleinen Prinzen uns hinterlassen, es war schon ein bedeutender Schriftsteller. Unter anderem hat er einen Brief geschrieben, so einen fingierten Brief. Brief an einen General. Hochinteressant zu lesen. Und aus diesem Brief zitiere ich nochmal einen Satz. Man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, Bilanzen und Kreuzworträtseln. Ja, hat er das nicht wunderbar auf den Punkt gebracht? Die Seele braucht auch was. Die braucht nicht nur Bilanzen und politische Diskussionen. Die braucht mehr. Ja, die braucht Frieden und Freude. Die braucht Liebe und Kraft und Zuversicht. Die braucht so eine Menge. Und das versucht ja auch der kleine Prinz in dieser Geschichte, der ja von einem fernen Planeten plötzlich da in der Wüste aufkreuzt, weiterzugeben. Ihr Erdenbewohner, kümmert euch nicht nur um euren Leib und um das Äußere. Ihr habt auch ein Inneres. Und so sollte das und kann das und darf das doch ein guter Jahresvorsatz sein. Ich habe mir eigentlich für dieses Jahr gar nichts vorgenommen, aber das will ich mir jetzt doch vornehmen, die Seele noch mehr zu speisen. Ich lese jeden Morgen die Frankfurter Allgemeine ziemlich gründlich, aber satt in dem Sinne, wie Jesus es hier anbietet, werde ich davon nicht. Da brauche ich doch noch etwas anderes. So, also wir sind ja in der Brotrede. Und da kommt nun die interessante Reaktion. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und das ist die klassische Frage aller religiöser Menschen. Was soll ich tun? Das fragen die Hindus, wenn sie ihre großen Reinigungsfeste feiern. Das sind ja die größten Feierlichkeiten auf der ganzen Welt mit Millionen von Menschen, die sich da in der schmutzigen Brühe des Ganges baden, um sich zu reinigen. Habe ich genug getan? Im letzten Jahr war ich da nicht. Ich muss unbedingt in diesem Jahr hin. Das sagen die Muslime, wenn der Ramadan eingehalten werden muss oder wenn der Imam fragt, war eigentlich schon jeder unter euch in Mekka? War es noch nicht alle? Na, dann wird es aber höchste Zeit. Das sind alles Antworten auf diese Frage, was sollen wir tun? Tun, tun, tun. Und Luther hatte auch in der Anfangszeit seines Mönchseins diese Frage auf der Seele. Was kann ich denn noch tun? Und dann ist er die Laterantreppen in Rom hochgerutscht. Da musste man nämlich auf den Knien diese Steintreppe, bis sie schön blutig waren, hochrutschen, um sich ja ein Stück dem Leiden Christi anzunähern. Hat er alles gemacht. Und so steht die Frage immer wieder neu im Raum aller religiösen Leute, was soll ich tun? Und Jesus beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage und mit einer ganz neuen Perspektive. Überhaupt nicht durch ein Tun, sondern durch ein Empfangen wirst du des Reiches Gottes anteilig. Und wenn man sich dann diese ausführliche Antwort Jesu näher anguckt, dann sind das eigentlich vier Teile. Er spricht zunächst, er fordert zunächst auf zum Glauben. Dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Das ist der Weg. Gar nichts tun. Glauben, dass Jesus für mich der Inbegriff meines Lebens ist. Und wenn ich es nicht verstehe, glaube ich es trotzdem. Und dann werde ich es verstehen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Der Glaube ist und bleibt der Zugang. Und dann kommen sie mit der interessanten Beobachtung, dass ja die Väter früher auch ein Himmelsbrot gekriegt haben, nämlich das Manna vom Himmel. Unsere Väter sind doch auch satt geworden mit einem Himmelsbrot. Hast du denn etwas anderes, etwas Neues zu bieten? Und Jesus sagt, das war kein wahres Himmelsbrot, was ihr da gekriegt habt, dieses Manna. Das hat euren Leib gesund gemacht, aber doch nicht eure Seele gesättigt. Ihr braucht ein anderes, ein himmlisches Brot. Und das himmlische Brot steht vor euch. Ich bin's. Und dann sagt er diesen doch unwahrscheinlichen Satz. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und den wird nimmermehr dürsten. Das ist unwahrscheinlich, dass der seelische Hunger ein für alle Mal durch Christus und in Christus zufriedengestellt wird. Dass man wirklich vom Suchen zum Empfangen kommt. Das ist das Großartige. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle schon vom Suchen zum Empfangen gekommen sind. Das ist das Schönste, was einem in diesem Leben passieren kann. Nimmermehr dürsten, nimmermehr dürsten. Das verheißt der Herr. Und dann kommt die Aufforderung, die Perspektive zu ändern. Und hier muss man dann wirklich auf jedes Wort genau achten. Was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. So geht ja dieser Vers los. Was mir mein Vater gibt. Wir haben es uns im Protestantismus und besonders im Pietismus angewöhnt, ja, zum Glauben zu rufen, aufzufordern und die eigene Aktivität in den Vordergrund zu stellen. Heraus aus dem Sündenschlaf. Heinrich Kemner konnte das ja immer wunderbar sagen. Schwuh, ja, kehrt um, ja, also ist ja alles richtig. Aber es ist auch immer mit der Gefahr verbunden, dass ich denke, ich bin's, der das Lebensschicksal in der Hand hat. Ich bin es nicht. Und das wird mir hier in dieser ganzen Brotrede so deutlich. Wir können nur kommen, wenn der Vater uns sieht. Wir können uns nur bekehren, wenn die Vorzeichen und die Weichen schon längst gestellt sind. Da läuft ein Geheimnis in unserem Leben mit, das wir nicht durchschauen und das letztlich so tröstlich ist. Ich bin es nicht, der für meine Ewigkeit zu sorgen hat. Da hat schon längst jemand dafür gesorgt. Und wenn jemand fragt, ob er auserwählt ist oder nicht, und diese ganzen Fragen nach Prädestination hin und her und her und hin sind philosophisch nicht lösbar. Kann man nur im Glauben lösen. Wer in Jesus, seinen Herrn und Heiland, gesehen, erkannt und geglaubt hat, der ist auserwählt. So schlicht und einfach ist das. Ja, also das ist dann der Perspektivwechsel, nicht von uns aus, sondern von Gott, vom Vater her denken. Er gestaltet unser Leben, er öffnet die Tür, er schließt die Tür, er ist unser bester Seelsorger. Er hat mich in diese Zeit, an diesen Raum gestellt. Es ist alles durchkomponiert und die Lasten, die er mir auferlegt, die hilft er mir zu tragen. Es ist ein Abenteuer, sich in diese Regie des Vaters hineinzuversetzen. Ja, das kann man also alles aus der Brotrede lernen. Aber jetzt gehen wir in den zweiten Punkt. Die Einheit von Vater und Sohn, die ist ja eigentlich unbeschreiblich. Und trotzdem so wichtig, wenn wir diesen Vers verstehen wollen. Es ist ja ein unbeschreiblich enges Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Sohn und dem Vater. Der Sohn tut nichts anderes als das, wovon er überzeugt ist, dass es der Vater will. Er übt sich von früh bis abend in ein gehorsames Leben dem Vater gegenüber ein. Und manchmal kriegt man ja in den Evangelien mit, dass Jesus früher morgen aufsteht, um diese innere Verbindung zum Vater zu suchen und zu pflegen und wirklich sich ganz sicher zu sein, was er jetzt sagt und was er jetzt tut, ist hundertprozentig der Wille meines Vaters. Und da wird es schon für uns sehr schwierig. In einer Zeit, die sich die Selbstbestimmung auf die Fahnen schreibt und die alles andere als Gehorsam gegenüber den Eltern propagiert, sich so ein inniges Verhältnis vorzustellen, ist schwierig. Ist schwierig. Ich weiß nicht, was wir für Väter hatten und für Mütter. Aber ich weiß, dass ich in der Oberschule in Berlin ein Riesenbuch von Jochen Klepper in Deutsch durchnehmen musste. Der Vater. Das weiß ich noch. Ein solcher Schinken. Was übrig geblieben ist, ist das traurige Bild eines überstrengen Vaters. Das war der Vater des preußischen Kurfürsten und Königs. Aber es ist Anlass, mal an unser eigenes Vaterbild zu denken. Blockiert es uns? in der Vorstellung, die wir uns ja vom Vater, vom himmlischen Vater machen wollen und machen sollen, oder ebnet es uns den Weg? Also, ich habe von meinem eigenen Vater nicht allzu viel gehabt. Fleißiger Handwerker, der immer weg war. Und ich selber bin dann auch mit 16 weg von zu Hause. Ja, und dann haben wir uns zweimal in Ungarn getroffen. Ja. War dann sehr froh, in Heinrich Kemner ein Stückchen Vater nochmal erleben zu können. Wobei Heinrich Kemner es mit dem Vatersein auch schwer hatte. Keine eigenen Kinder. Das Rüstzentrum war sein Kind. Und insofern hat er auch es schwer gehabt, loszulassen. Kinder muss man irgendwann loslassen, ob es einem schmeckt oder nicht. Und wer das nie geübt hat, hat es an der Stelle schwer. Aber ein Stück Vater habe ich dann doch immer wieder neu erfahren. Dafür bin ich dankbar. Aber es ist doch alles meilenweit unterschiedlich von dem Verhältnis, was Jesus zu seinem Vater hatte. Meilenweit. Wir gehen ja förmlich in eine andere Welt, wenn wir uns in diese Frage hineinversetzen wollen. Wie war die Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater und zwischen dem Vater und dem Sohn? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus ja das Vaterunser beginnt mit drei Bitten, die den Vater betreffen. Ja. Er fordert uns auf, zunächst mal an den Vater zu denken. An den Namen, an seine Herrschaft, an den Willen. Und dann sollen wir an uns denken. Ich weiß nicht, wie oft wir unsere Gebete sofort mit unseren Anliegen beginnen und gar keinen Sinn, gar keinen Wunsch entwickeln. Erstmal dem Vater entgegenzugehen und seine Anliegen zu beachten. Das könnte auch so ein Neujahrswunsch sein, dass wir doch dem Vater, dem himmlischen Vater, mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen als bisher. Es ist alles der Wille des Vaters gewesen, was Jesus ausgeführt hat. Manche haben ja wirklich einen total auf Jesus hingewendetes und spezialisiertes Glaubensleben. Ich will das ja gar nicht in Misskredit bringen, aber Jesus hat nur gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Also die Liebe des Vaters ist es, die Jesus bewogen hat, in diese Welt einzusteigen. Und der Vater will, dass jedem geholfen wird, steht ja 1. Timotheus 2, Vers 4, berühmte Stelle. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. So eine Liebe hat der Vater dieser Menschheit gegenüber, die ihm eigentlich nichts zu bieten hat, als Missverständnis und Glaubensungehorsam. Und wer dann hier ein bisschen weiter liest, hinter Vers 37, 38, 39 noch, der wird dann auch noch den Willen des Vaters kennenlernen. Der Vater will, dass Jesus den Menschen, die er vom Vater bekommen hat, das ewige Leben gibt. Und der Vater will, dass er sie auferweckt. Der Vater will, dass er sie beschützt. Das will alles der Vater. Es ist der Wille meines Vaters, dass der Sohn niemanden verliert, Also wollen wir doch uns um ein wirklich ganzheitliches, dreieiniges Glaubens, geistliches Leben bemühen. Und dann geht eigentlich einem erstmal so richtig auf, was wir für einen Vater im Himmel haben. Und alle diese inneren Vorbehalte und diese schnellen Vergleiche, dass man vom eigenen missglückten Vaterbild auf Gott schließt, das fällt alles von uns ab, wenn wir uns in diese Innigkeit vertiefen des Verhältnisses zwischen Jesus und seinem Vater. Ja, wohl dem, der einen Vater hat oder hatte, der ihm nicht den Blick verstellt hat für den himmlischen Vater. Aber nach 40 Jahren Eheseelsorge haben wir viele Väter kennengelernt, muss ich schon sagen. Und ich schließe mich damit ein, die doch kräftig versagt haben im Vatersein. Entweder durch zu große Laschheit, durch zu großes Desinteresse, durch übergroße Strenge, nicht das Maß gefunden haben, das die Liebe der Erziehung setzt. Ja. Wir hatten 10 Tage, 3 kleine Enkelkinder. Und da kann man sich schon auch wieder neu einüben. Ja, in die Frage, wie sieht jetzt die Liebe aus? Ja, besonders wenn sie sich streiten und an die Gurgel gehen und beim Tisch nicht still sitzen können. Oh ja. Es ist nicht so einfach. Wir wollen auch keinen Vater verurteilen und über niemanden richten. Denn auch der Vater, der versagt, hatte wiederum einen Vater, der wahrscheinlich auch schon versagt hat. Es bringt nichts. Und diese 1000 psychologischen Aufarbeitungsmethoden, sich freie Sicht zu verschaffen gegenüber den Erziehungsfehlern der eigenen Eltern, sehe ich doch mit großer Skepsis. Wer seine Hand anlegt an den Flug und zurücksieht, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also durchbrechen zum wahren, liebenden Vater im Himmel und uns von Jesus an der Hand nehmen lassen. Das ist Fazit aus dem 2. Teil. Und jetzt möchte ich 3. über die Arme Jesu etwas sagen. Was sind denn das für Arme? Was machen die? Ich will zunächst mal diese 4 Teile kurz benennen, über die ich dann jeweils noch ein paar Sätze sagen möchte. Diese Arme, das wissen wir aus unserem Text hier, weisen niemand ab. Niemand von denen, die der Vater dem Sohn zukommen lässt. 2. Diese Arme beschützen und halten fest. Ganz wichtig in unserer Corona-Zeit. Diese Arme beschützen und halten fest. Dann ein 3. Aspekt. Die Arme Jesu geben Speise und machen satt. Haben wir schon teilweise behandelt, werden wir uns gleich nochmal etwas näher angucken. Und was jetzt in unserem Wort nicht direkt steht, was aber unmittelbar danach kommt, in Vers 40, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Diese Arme, die erschaffen uns neu. Die erschaffen einen neuen Leib in der Auferstehung. Also die Arme Jesu, das ist schon ein theologisches Schwergewicht. Darüber kann man wirklich einmal nachsinnen. Wollen wir diese 4 Aspekte uns nochmal eben anschauen. diese Arme weisen niemand ab, der vom Vater geschickt wird. Mir ist eigentlich sofort ein Gegenbeispiel eingefallen. Und zwar das Gleichnis von der königlichen Hochzeit, wo auch einer in der Hochzeitsgesellschaft auftaucht und der abgewiesen wird. Ja, was ist denn dann? Ja, muss man sich natürlich jetzt genauer angucken. Warum wird denn dieser einer abgewiesen? Weil er kein hochzeitliches Gewand anhat. Und das ist natürlich Bildsprache. Und was ist mit den Gewändern immer gemeint? Natürlich ist das Gewand der äußere Ausdruck der inneren Haltung und des inneren Lebens. Wer ein schmutziges Gewand hat, das ist eben ein Ausdruck dessen, dass er seine Sünden noch mit sich rumschleppt. Und wenn es hier heißt, er weist niemanden ab, ja, dann ist eben tatsächlich auch jeder gemeint, der vom Vater zu ihm hingezogen worden ist. Und wer zu Jesus sich hinziehen lässt, der kommt gar nicht dran vorbei, über kurz oder lang, sich ein reines Kleid anzuziehen, nämlich sich seine Sünden vergeben zu lassen. Ich wüsste nicht, dass man dauerhaft mit Jesus leben kann, ohne auf die Idee zu kommen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Das klappt ja wohl irgendwie gar nicht. Aber ich will das jetzt gar nicht so geringschätzig sagen. Ich habe ja selber jahrelang, wie soll ich sagen, ohne Sündenerkenntnis mein Christsein gelebt. Das kann schon irgendwann mal kommen. Es kann aber auch gleich da sein. Ja, wir wollen da keine Dogmatik draus machen. Aber das reine Gewand, das sollte schon da sein. Mittlerweile bete ich jeden Morgen um Sündenvergebung. Also, diese Arme weisen niemand ab. Und das wollen wir festhalten. Und wir wollen nochmal an der Stelle festhalten, dass der Vater in seiner Liebe die Menschen zu Jesus hinschiebt und hinzieht. Er ist der Motor. Und Jesus empfängt dann jeden mit offenen Armen, den der Vater zu ihm schickt. Ja, der zweite Aspekt, diese Arme beschützen und halten fest. Ein paar Kapitel später heißt es in Johannes 10, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sind das nicht tröstliche Sachen? Tröstliche Sätze in unserer Corona-Zeit. Ich habe jetzt wieder von Fällen gehört, relativ junger Mann, Handwerker in der Uckermark, erkrankt an Corona, stirbt. Das ist dann schon ganz, ganz bitter. Ich sage das jetzt ja im Umfeld einer Umgebung, die sowieso schon leidet, weil niemand dort bleibt. Und dann noch so jemand, der dringendst gebraucht wird, in kurzer Zeit weggerafft. Das ist schon bitter. Ja, aber der mir das geschrieben hat, der hat natürlich hier auch diesen Satz im Blick gehabt. Wir sind in jeder Beziehung, im Leben und im Sterben, beschützt und gehalten von Jesus Christus. Das wollen wir auch für dieses Jahr uns ganz gewiss machen. Und uns bloß nicht von dieser Angst und Panik anstecken lassen, die durch die Reihen geht. Ja, und leider auch in manchen christlichen Gemeinden gelandet ist, in vielen Familien. Da dürfen wir doch, wenn wir diesen Satz ernst nehmen, Sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Doch ein Stück, wie soll ich sagen, Ruhepole und Friedensstifter sein. Das wünsche ich uns allen. Wir wissen ja gar nicht, was alles noch auf uns zukommt. Das ist also der zweite Aspekt. Der dritte, diese Arme geben Speise und machen satt. Ich habe in den letzten Wochen, da hatte ich ein bisschen mehr Luft und habe die Gelegenheit benutzt, auch mal ein bisschen über mich nachzudenken. Wenn man nicht immer nur Dienste und alle möglichen Termine um die Ohren hat, ist das gar nicht so schlecht, mal über sich selbst nachzudenken. Und ich habe mich doch öfters beobachtet, wie soll ich das sagen, in einem gewissen ausgebrannt sein, in einem gewissen, ja, neuralgischen Umfeld, wo man schnell gereizt reagiert und wo einem die Zeit wegläuft und wo man an Pflichten denkt, die man nicht erledigt hat und die man auch bis zum Jahresende nicht mehr erledigen kann. Also, dann kommen dann die Trauergeister. Weg, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Und in solchen Situationen, wo man so das innere Leergebranntsein spürt, da habe ich mir klar gemacht und das habe ich dann auch praktiziert. Jesus, du bist doch da. Und du bist die Speise. Jetzt für mich, in dieser Situation, wo es so trüb in meiner Seele plötzlich geworden ist. Herr, ich brauche dich jetzt. Und ich muss sagen, immer wieder. Und ich hoffe, dass jeder das bestätigen kann. Tritt der Herr in das Leben ein und krempelt die Stimmungslage um und man kann wieder fröhlich seines Weges gehen. Also das gilt in jeder Lage und in jeder, zu jeder Gelegenheit. Er macht uns immer satt. Und wir wollen uns nicht in unser Ausgebranntsein, in unsere Ausweglosigkeiten verlieren und verlieben. Es gibt Menschen, die verlieben sich in ihre Schwachheiten, ja, und bemitleiden sich. Ach, Mann, oh Meter, wie schlecht bist du doch wieder dran. Ja? Und wie gut geht's dem anderen. Ja, das ist ja ein furchtbarer Hexenkessel, in dem man sich dann schnell befindet. Weg, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Das ist die Devise. Gar nicht diesen trübsinnigen Gedanken groß Chancen einräumen, das Leben und die Seele zu beschweren und mich da aus der Glaubensfreude und aus dem Frieden Gottes herauszulösen. Gleich die Notbremse, Herr Jesus, jetzt brauche ich dich. Jetzt musst du schnell handeln, sonst werden die Trauergeister mir einfach zu mächtig. Und wenn wir dann das Abendmahl feiern, dann nehmen wir ja auch Speise zu uns. Ja. Aber die Speise, die unsere Lippen und unser Magen erreichen, die ist es nicht, sondern es ist Jesus selbst. So, und der vierte und letzte Aspekt, habe ich ja vorgelesen, das ist dieser Vers 40, dass diese Arme uns nochmal anrühren werden. Und hineingreifen in das Totenreich und rufen, komm her, du kriegst von mir das Erbe ausgezahlt. Römer 8. Sind wir Kinder, sind wir auch Erben. Und Erbe ist ja immer was Schönes. Aber dieses Erbe, ja, sticht alles andere aus. Dass wir einen neuen Leib kriegen und dass die Arme Jesu uns nochmal greifen und in den Himmel versetzen. Unwahrscheinlich, was da noch alles auf uns zukommt. Und dass das hier in der Brotrede schon erwähnt wird, finde ich erstaunlich. Ja. Es geht nicht nur hier und jetzt um das Sattwerden, sondern es geht um die Ewigkeit. Es geht um unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit. So, damit haben wir jetzt in drei Einstiegsfeldern uns diesem Wort genähert. Wir haben die Brotrede bedacht. Wir haben die Einheit des Vaters und des Sohnes bedacht. Und über die Arme Jesu uns ein paar Gedanken gemacht. Und deswegen schließe ich ab, indem ich noch einmal den gesamten Vers zitiere. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.